Letzte Woche KI-Aktien im Kaufrausch, heiß gelaufene Chip-Aktien, an denen man sich nicht die Finger verbrennen sollte. Diese Woche drei Zuschauerfragen, dann die Zahl der Woche, wieder eine aus den USA, diesmal 6%, eine Meldung zum Wochenauftakt aus China und dann wollten Sie noch ein wenig Workshop, Winklers Workshop im Rahmen der technischen Analyse bekommen. Also starten wir wie immer mit unserem Intro. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Folge lautet Bremsspuren, überall sichtbar. Wir haben heute nicht Mittwoch, sondern Dienstag, den 19. Mai nachmittags. Wie angekündigt, nehmen wir aus Termingründen diese Woche unseren Weitblick einen Tag früher auf. Ja, und mein Name, Sie kennen mich, Michael Winkler, noch einmal herzlich willkommen. Begrüße Sie. Sie hatten mir im Anschluss an die letzte Folge drei Zuschauerfragen kommen lassen und wir starten doch direkt mit der ersten Frage und die beschäftigt sich mit unserer Einschätzung zu defensiven US-Konsumaktien. Und Sie hatten unter anderem drei Titel genannt: General Mills, Kraft Heinz, Campbell's. Und wie wir diese Aktien nach den doch sehr drastischen Kursrückgängen in den letzten nicht nur Monaten, sondern inzwischen fast Jahren beurteilen. Die Aufgabe hatte ich natürlich an meinen lieben Kollegen Christian Gombert weitergegeben und er hat sie für mich, für Sie vielmehr, ausgearbeitet. Also grundsätzlich, wenn wir wieder mit dem Thema Portfoliostruktur beginnen und dem Anteil der US-Aktien in einem Portfolio, stellt sich ja für uns in unserem globalen Produkt zunächst die Frage, welche US-Aktien wir dann gerne stellvertretend für den US-Anteil im Portfolio abbilden wollen. Ja, und das sind natürlich zuallererst die weltbekannten großen Tech-Aktien. Das bedeutet, unabhängig von der Einschätzung und der Qualität dieser defensiven und der Kursverlauf der letzten Jahre war ja jetzt gar nicht so defensiv, US-Konsumaktien, befürworten wir oder bevorzugen wir ja sozusagen im Rahmen der Portfoliostruktur dann eher defensive Konsumtitel aus Europa. Ob das die Nestle ist, die ja auch in den letzten Jahren relativ stark enttäuscht hat mit einer 4%igen Dividendenrendite, ob das die Tabakwerte sind. Aber Sie wollten es konkret zu diesen drei Titeln wissen und was auffällt ist natürlich, Sie haben nicht ohne Grund so starke Kursverluste in den ja vor allem letzten Monaten hingelegt. Denn die Gewinnentwicklung, der Ausblick, die Gewinnrevisionen war permanent negativ. Das heißt, Sie haben unter anderem zurzeit mehr oder weniger kein Wachstum, Thema Margendruck, Thema hohe Zinsen in den USA. Insofern ist es erst einmal grundsätzlich in dem momentanen Umfeld ein strukturell unattraktiver Sektor. Allerdings, wenn wir auf die Bewertung schauen, ist die auf den ersten Blick inzwischen natürlich sehr, sehr attraktiv. Kursgewinnverhältnisse bei allen Titeln, sowohl für dieses Jahr als auch für das nächste Jahr, in dem Bereich etwa um die 10. Aber wenn ich sage dieses und nächstes Jahr um die 10, sehen Sie allein daran an der Aussage, es ist momentan kein Wachstum, kein Gewinnwachstum da, also das fehlende Momentum. Und durch die starken Kursrückgänge und die gehaltenen Dividendenausschüttungen oder das Prinzip weiterhin leicht steigender Dividendenausschüttungen haben alle diese Titel inzwischen Dividendenrenditen oberhalb der 7%-Marke. Und das ist natürlich eine Hausnummer, die für vieles entschädigt. Insofern haben wir zum Beispiel die General Mills in unserer Dividendenstrategie unter Dividendenaspekten. Und Sie wissen, unsere Dividendenstrategie basiert auf zwei Standbeinen. Das eine ist das Dividendenwachstum, also gut wachsende Unternehmen. Und das zweite dann auch, was wir nicht völlig vernachlässigen, auch gute, absolute, hohe Dividendenrenditen. Und für dieses zweite Standbein unter anderem ist ein Beispiel dann eben General Mills, die momentan auf dem aktuellen Kursniveau etwa brutto 7,4% Dividendenrendite ausweist. So viel zu Ihrer Frage nach der Einschätzung der defensiven Konsumaktien. Also wie gesagt, kein Momentum, kein Wachstum, Margendruck, deswegen eine extrem unbefriedigende Kursentwicklung. Viele dieser Titel notieren momentan auf Mehrjahrestief. Und was einen dafür entschädigt, sind, wie gesagt, eben Dividendenrenditen oberhalb der 7%-Marke. So viel zu Ihrer ersten Frage. Ihre zweite Frage, die ging dann in den Bereich der technischen Analyse. Und Sie stellten mir diese Frage direkt im Nachklang zum letzten Weitblick, weil ich in der technischen Analyse, in der Beschreibung der, was waren es, die Chip-Aktien, ich glaube Micron Technology und der SOX-Sektor unter anderem auf den sehr hohen Abstand zu den gleitenden Durchschnitten eingegangen bin und daran unter anderem eine Überhitzung festgestellt hatte. Also Ihre Frage lautet, technische Analyse, Überhitzungserscheinungen, Abstand zum gleitenden Durchschnitt. Also Sie wollten von mir wissen, wie kann man das festmachen, wie kann man es definieren, welche Werte, welche Bandbreiten gibt es? Und wie so häufig an der Börse gibt es keine klaren oder keine absolut richtigen Antworten. Warum? Weil unterschiedliche Indizes, unterschiedliche Sektoren und auch vor allem unterschiedliche Aktien aus den unterschiedlichen Sektoren ein sehr, sehr unterschiedliches Kursverhalten an den Tag legen. Das bedeutet, Märkte, Indizes, Sektoren oder Titel, die grundsätzlich eine geringere Volatilität haben, bestes Beispiel die Versorgeraktien oder die Telekom-Aktien, bei denen werden Sie aufgrund der geringeren Kursschwankungen natürlich auch tendenziell geringere Abweichungen zu Ihren gleitenden Durchschnitten erleben. Und die Frage ist dann, ab wann kann man bei diesen ruhigen Titeln von, ja, doch Überhitzungs- oder, wenn es nach unten abweichen sollte, von Unterkühlungserscheinungen sprechen. Ja, dann kommt es wieder darauf an, welchen Tagesdurchschnitt wählen wir. Nehmen wir einen relativ kurzen. Sie sprachen in Ihrer Frage den 50-Tagesdurchschnitt an. Ich schaue ja auf 38, 100 oder 200 Tage. Auch daran sehen Sie allein, es gibt nicht den richtigen gleitenden Durchschnitt. Jeder wählt sich den aus, der zu ihm oder seiner Methodik am besten passt. Was hilft oder was uns am meisten Überhitzungen oder Unterkühlungen anzeigt, sind dann klare Abweichungen einfach zum erst einmal 200-Tages-Durchschnitt. Und die mögen dann bei normalen ruhigen Aktien, normalen ruhigen Sektoren oder Indizes Abweichungen sein, die ab einem Maß von ja, plus 15% oder minus 15% sehr starke Abweichungen, insofern Überhitzung oder Unterkühlungen aufzeigen. Ja, aber ganz anders, die hochvolatilen, zum Beispiel Tech oder in diesem Moment jetzt, in diesem Jahr die Chip-Aktien. Ich hatte Ihnen gezeigt, da sind Abweichungen zum 200-Tages-Durchschnitt momentan von mehr als 100% teilweise die Regel. Und bei anderen ist es schon die 50%-Marke, momentan bei den ganz heiß gelaufenen eher die 100%-Marke. Also dieser Abstand zum gleitenden Durchschnitt ist eine Indikation, die ich mir anschaue. Und wie so häufig, wir schauen nachher auch gleich, wenn wir nachher in den Workshop nochmal zur technischen Analyse hineingehen, ist das ein Puzzleteil. Und man versucht natürlich, aus mehreren Puzzleteilen sich ein möglichst schlüssiges Gesamtbild, eine Gesamtmeinung zu bilden. Insofern ist der reine Abstand zu den Durchschnittslinien ein Teil, aber nicht der absolute Teil oder die absolute Kennzahl, an der man Überhitzung oder Unterkühlungen des jeweiligen Aktienkurses festmachen kann. Wir werden vielleicht nachher noch ein bisschen konkreter, wenn wir nachher nochmal in den Workshop hineingehen. Können wir gerne nochmal drauf schauen. Das war Ihre zweite Frage. Und die dritte Frage, die ging um eine Aktie, um die es in den letzten Wochen und Monaten ruhig geworden ist. Und das mag nach diesen katastrophalen Meldungen der letzten 1,5 Jahre sogar ein gutes Zeichen sein. Sie wollten von mir wissen, ob unserer Meinung nach bei Novo Nordisk inzwischen der Boden erreicht ist, ob die Aktie ihren Boden gefunden hat. Und wie gesagt, man hört lange nicht mehr so viel zu Novo Nordisk, auch lange nicht mehr so viele Nachfragen. Und das ist gut, weil wenn wir gleich in den Verlauf des Aktienkurses hineinschauen werden, das häufig ein Hinweis ist, dass der Kursdruck die mediale Aufmerksamkeit einfach nachgelassen hat. Und das könnte allein diese Tatsache schon so ein Hinweis auf ja ein Ende dieser drastischen Abwärtskorrektur sein. Ja, aber lassen Sie uns doch einfach hineinschauen in den Kursverlauf der letzten 12 Monate auf Tagesebene. ist bei Novo Nordisk der Boden drin. Die Überschrift, die ich dazu gewählt habe, lautet Licht am Ende des Tunnels. Woran mache ich dieses Licht fest? Also zum einen sehen wir nach wie vor die fallende blaue Linie, die fallende 200-Tage-Linie und der Aktienkurs, der immer noch unterhalb notiert. Das charakterisiert grundsätzlich erst einmal einen nach wie vor mittelfristigen Abwärtstrend. Schauen wir auf die grüne Linie, die 100-Tage-Linie, so ist sie zwar auch noch am Fallen, aber der Aktienkurs hat in den letzten Wochen diese 100-Tage-Linie zumindest schon einmal erreicht, an einigen Tagen sogar leicht überschritten. Und das Fallen dieser 100-Tage-Linie, also sozusagen der Steigungswinkel wäre ja positiv betrachtet, also der negative Steigungswinkel, der lässt nach, also sie wird bald wahrscheinlich dann waagerecht verlaufen. Das zeigt dann auch schon an, dass im Bereich so dieser 100-Tage-Glättung die Abwärtsdynamik langsam aus der Kursentwicklung hinausgeht. Noch schöner sieht es bei der pinken Linie aus. Das ist ja unsere kurzfristig gewählte Durchschnittslinie, die 38-Tage-Linie. Die konnte Anfang April vom Aktienkurs von Novo überwunden werden. Es wurde sich dann sogar von oben noch einmal draufgesetzt und nach oben eben Richtung 100- und 200-Tage-Linie im Kurs nach oben abgesetzt. Und auch die 38-Tage-Linie hat ihr Fallen beendet, sie steigt inzwischen. Also wir sehen schon alleine an dem Thema der Durchschnittslinien, dass die Abwärtsdynamik deutlich nachlässt, dass wir, wenn wir es auf den reinen Kursverlauf schauen, im März bei 30 Euro, also ich habe ihn heute nicht den Originalkurs in dänischen Kronen mitgebracht, sondern unsere Euro-Notierung, dass bei 30 Euro ein Doppelboden installiert wurde, der als Sprungbrett genutzt wurde und dann mit dem Anstieg sogar über die 35 Euro Marke und der 38-Tage-Linie die ersten kleinen Trading-Kaufsignale entstanden sind, die den Kurs eben gleich Richtung 40 Euro gebracht hatten in den letzten 1-2 Wochen. Und die 40 Euro Marke ist insofern aus ja eigentlich drei Gründen relativ wichtig. Wir haben zum einen, wenn wir in den November, Dezember letzten Jahres zurückgehen, bei 40 Euro, das waren die Tiefskurse, also das ist momentan eine Widerstandszone. Und wir haben eben jetzt im Bereich um 39 Euro und 42 Euro den Verlauf, wie gesagt, der 100- und 200-Tage-Linie. Also ein richtiges Widerstandsbündel um die 40-Euro-Marke. Und insofern braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Kurs nach dem Anstieg von 30 auf 40, was ja immerhin schon wieder in den letzten Wochen über 30% vom Tief waren, sich in der Region um die 40-Euro-Marke erst einmal schwer tut, erst mal nicht direkt weiterkommt. Aber sie hatten mich auch nicht nach Kaufsignalen gefragt, sondern ist bei Novo der Boden drin. Und ich würde es so formulieren, das Schlimmste scheint inzwischen wirklich hinter uns zu liegen. Die Chancen auf die Bodenbildung, auf eine erfolgreiche Bodenbildung, die nehmen permanent zu. Und jetzt sind wir momentan eben unten mit dem Doppelboden bei 30, oben mit der massiven Widerstandszone bei 40. Da pendeln wir momentan herum. Aber die ersten kleinen, wie gesagt, Trading-Kaufsignale gab es schon. Und insofern Licht am Ende des Tunnels auf der Tagesebene. Wie sieht denn die Novo dann, und das mache ich ja sehr gerne, das wissen Sie von mir, auf der strategischen Wochenebene für die letzten 5 Jahre aus? Und hier können wir sehr schön sehen, welches Drama wir erlebt haben. Also knapp 2 Jahre inzwischen sogar. Also zum einen sehen wir noch ganz links am Rand, Beginn 2021, also vor 5 Jahren, auch dort, den Kurs von etwa 30 Euro, der dann bis zum Sommer 2024 in Höchstkursen um die etwa 140 Euro mündete, also ein extrem starker Kursanstieg. Und wenn Sie mich mit Ihrer Eingangsfrage zum Abstand zu gleitenden Durchschnitten fragen, können wir doch hier selbst auf der Wochenebene sehr schön hinaufschauen, dass auf der Wochenebene die pinke 38-Wochen-Linie in den letzten Jahren immer wieder der Bereich war, der als Unterstützung in diesem Aufwärtstrend gedient hatte und dass der Abstand zur 200-Wochen-Linie bei Novo extrem groß war. Schauen wir mal Anfang 2024, da kann man das ja schön festmachen. Da notierte die 200-Wochen-Linie bei 50 Euro und die Aktie bei 100 Euro war auch 100% über der 200-Wochen-Linie. Also da sehen wir gerade auch auf Wochenebene in dynamischen Trends sind dann durchaus prozentuale dreistellige Abweichungen nichts Ungewöhnliches. Und wenn wir nochmal auf die Wochendurchschnittslinien zu sprechen kommen, sehen wir auch sehr schön, wie Anfang 2025, nachdem der Aktienkurs von den 140 Euro anfing zu fallen, im Bereich 75 bis 80 Euro mehrere Monate immer wieder sich auf diese blaue Linie, die 200-Wochen-Linie gesetzt hatte, 1, 2, 3, 4 Mal und beim vierten Mal erst sozusagen den Kampf damit aufgegeben hatte als Unterstützung und diesen Abwärtstrend weiter fortgesetzt hatte. Und hier sehen wir auch sehr schön, weil ich gerade sagte, im Rahmen der guten Kursbewegung, der Anstiegsbewegung in den Jahren bis 2024, war immer wieder die 38-Wochen-Linie eine gute Unterstützung. Wir sehen, dass im Rahmen dieses Abwärtstrends seit 2 Jahren, diese pinke Linie, die 38-Wochen-Linie, von oben immer wieder der Deckel drauf ist. Also mehrfach hat der Kurs immer wieder in Kurserholungsphasen es geschafft, die pinke Linie zu erreichen, aber sie fällt weiterhin und prallt ab. Und wenn wir gerade auf der Tagesebene von dem wichtigen Widerstandsbereich um 40 Euro gesprochen haben, wird dieser wichtige Widerstandsbereich auch noch durch die 38-Wochen-Linie noch einmal verstärkt. Also insofern brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Aktie erst einmal eine Pause einlegt und nicht direkt weiter steigt. Im unteren Teil der Grafik, auch hier noch etwas, kommen wir nachher auch im Workshop nochmal drauf, zum Thema Divergenzen. Es gibt positive und negative Divergenzen. Was meine ich damit? Eine Divergenz ist etwas, wenn, wie jetzt im unteren Teil der Grafik, ein Indikator, und blau und gelb ist in der Regel bei mir der MACD, der Trendfolgeindikator, nicht das Kursgeschehen der Aktie, des Sektors oder des Index widerspiegelt. Was meine ich in diesem Fall konkret damit? Naja, wir haben im MACD auf Wochenebene den Tiefstand vor einem Jahr gehabt, Frühjahr 2025. Seitdem steigt der MACD tendenziell an. Und wenn wir jetzt auf den Kursverlauf der Novo Nordisk Aktie schauen, von Frühjahr 2025, da hatten wir noch Kurse, schauen wir mal, das war im Bereich 50 bis 60. Ja, und hatten eben nochmal deutliche Kursverluste bis eben vor wenigen Wochen bis auf die 30-Euro-Marke. Also wir hatten in den letzten 12 Monaten noch einmal fallende Aktienkurse mit neuen Tiefs. Und der MACD, der Indikator, bestätigt diese neuen Tiefs nicht. Das ist eine positive Divergenz und auch das ist ein Hinweis, dass die Chancen für eine strategische Bodenbildung bei der Novo Nordisk Aktie ganz gut sind. So, das hatten wir sie uns auf Tagesebene betrachtet, jetzt hatten wir sie uns auf Wochenebene betrachtet. Also 40 Euro, ganz massiver Widerstand, da wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber mit den Kursen um 30 sollte ein Boden eingezogen worden sein. Noch ganz kurz ergänzend, wie sieht denn die Novo einfach bewertungstechnisch inzwischen aus? Ja, und da sehen wir ein Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr von 13,5, was auch für geschätzt für das nächste Jahr auch in dem Bereich um 13,5 liegen wird. So, und wenn mit dem Blick nach vorne das Kursgewinnverhältnis sich nicht ändert, heißt das nichts anderes als, die Gewinne steigen in diesem Zeitraum nicht. Und das ist genau das, was ja das Drama bei der Novo Nordisk ist, als riesiger ehemaliger Wachstumswert, zumindest bis 2024, was dann unter anderem der Grund war, neben einer extrem hohen Bewertung, denn da hatten wir Kursgewinnverhältnisse zwischen 30 und 40 und nicht jetzt von 13, sondern dass diese Wachstumserwartung peu à peu zurückgeschraubt werden mussten. Und es sieht inzwischen so aus, dass die Aktie für das letzte Jahr etwa 3,10 Euro verdient hat und die Schätzung für dieses Jahr ist etwa 2,85. Also das heißt, wir haben in diesem Jahr gegenüber 2025 sogar einen Ertragsrückgang. Und das hat natürlich nichts mehr mit dem Dauerbrenner und dem Wachstum zu tun, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Und für 2027 nur ein ganz leichtes Wachstum. Und das erklärt dann natürlich auch, warum diese Aktie jetzt nur noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 13 bewertet wird. Bedeutet andererseits, bei stabilen Dividendenzahlungen, wir haben auch hier einen Titel, der dann momentan eine 4%ige Dividendenrendite aufweist. Und wenn die strukturellen Probleme bei Novo dann einmal gelöst sein sollten und die Aktie, die Firma in den nächsten Jahren es schafft, wieder auf den, muss ja nicht unbedingt vom Tempo her der alte Wachstumspfad zurückzukehren, dann werden wahrscheinlich auch nicht nur die Dividendenzahlungen weiter angehoben werden können, dann werden auch Bewertungen eventuell höher werden. Und selbst wenn die Bewertung bei 13 bleiben sollte und die Gewinne zulegen, würde sie ja dann günstiger werden. Also das sieht inzwischen für einen antizyklischen Einstieg in aller Ruhe so peu à peu bei der Novo gar nicht so schlecht aus. Also Fazit von mir, das Schlimmste scheint hinter uns zu liegen, gute Chancen auf dem Bodenbildung. So viel zu Ihren Zuschauerfragen und hier schon einiges vom Workshop von der technischen Analyse mit drin. Wir hatten letzte Woche für Sie die Zahl der Woche aus den USA, eine 3,8%, die Inflationsrate aus den USA. Ich habe Ihnen diese Woche wieder eine Zahl der Woche aus den USA mitgebracht und wieder eine Inflationszahl. Allerdings notiert diese nicht bei 3,8%, sondern sie notiert bei 6%. Wovon spreche ich? Ich spreche nicht von den Konsumentenpreisen, sondern ich spreche von der typischen Vorstufe, nämlich den Erzeugerpreisen der US-Produzenten. Und die schießen in die Höhe auf 6% im Vorjahresvergleich. Nicht nur, dass die Zahl sehr hoch ist, sondern es wurde auch eine deutlich niedrigere Zahl eigentlich erwartet. Und im Monatsvergleich, sozusagen von März auf April, in diesem Jahr sind die Erzeugerpreise um 1,4% angestiegen und es wurde nur ein Anstieg von 0,5% erwartet. Und insofern ist auf Jahresebene dieser Erzeugerpreis auch von 4% auf 6% regelrecht explodiert. Also die Inflationsraten steigen weiterhin, auch auf den Vorstufen. Ist nicht unbedingt das beste Bild mit dem Thema nach vorne, wenn wir ganz nach am Ende zum Fazit kommen. Thema Inflation, Inflationserwartungen, Notenbankpolitik, Zinsen am Rentenmarkt. Zum Ende. Also, das war unsere Zahl der Woche aus den USA. Die Erzeugerpreise mit 6%. Dann kam gestern am Montag für mich die Meldung zum Wochenauftakt. Und jetzt verweise ich zum ersten Mal auf den von mir für heute gewählten Titel: Bremsspuren überall sichtbar. Die Meldung kommt aus China. Chinas Industrie mit dem schwächsten Wachstum seit 3 Jahren. Und wir sind genau in dieser Thematik, die wir seit einigen Wochen beleuchten. Höhere Energiepreise bremsen das Wachstum. Sie verstärken mehrere interne Probleme für die Wirtschaft. So, was ist denn gemeldet worden? So, die chinesische Wirtschaft hat im April spürbar an Tempo verloren. Belastend wirken natürlich die steigenden Energiepreise. Und die Industrieproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahr, das könnte man sagen, um 4,1%, ist doch gut. Der Text lautet aber nur noch um 4,1%, denn damit fiel diese Wachstumsrate auf den niedrigsten Stand seit Juli 2023, also knapp 3 Jahre her. Und auch beim Konsum zeigte sich eine deutliche Abkühlung. Einzelhandelsumsätze erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat lediglich um 0,2%. Schwächste Wert seit Dezember 2022, also 3,5 Jahre. Wobei man natürlich auch wieder, wenn man ins Detail hineinschaut, auf Gesamtkonjunktur oder Wirtschaftsebene ist die Zahl nicht schön. Es ist aber dann gar nicht so viel anders als in den USA. Dort haben wir das Thema Technologie und KI. Genau diese Themen haben wir aber auch in China. Massive Investitionen in den Technologiesektor, in den KI-Ausbau, erneuerbare Energien. Also dort brummt es und in vielen anderen Bereichen passiert eben relativ wenig. Ähnlicher Zustandsbeschreibung wie für die amerikanische Wirtschaft. Also unser dritter Punkt, die Meldung zum Wochenauftakt. Bremsspuren überall sichtbar, schwaches Wirtschaftswachstum in China. Und jetzt komme ich zu versprochen, zu unserem vierten Punkt. Sie wollten ein bisschen mehr noch zur Analyse, technischen Analyse haben. Winklers Workshop habe ich es einmal genannt. Und die Überschrift heute, die ich gewählt habe, um das bisschen noch mit ja, konkret mit Dingen zu füttern, Fehlausbrüche und Divergenzen. Und grundsätzlich zu dem Thema technische Analyse kann ich einfach nur sagen, also es gilt zuallererst immer der gehandelte Preis. Also man sollte sich zunächst einmal wirklich den Chart angucken, die Preisentwicklung. Dann kommen, das kennen Sie von mir, gerne Durchschnittslinien dazu. Dann kann man Unterstützung oder Widerstände oder Trendkanäle einmalen. Dann kommen bitte Indikatoren dazu und das können entweder überkauft oder überverkauft Momentum-Indikatoren sein und es können dann auch Trendindikatoren sein. Und idealerweise bildet man sich aus all diesen Puzzlesteinen nachher dann ein Gesamtbild. So, und wenn wir heute mit dem Thema Fehlausbrüche beginnen, hat das einen ganz konkreten Anlass. Wir schauen in die Kursentwicklung der letzten Woche der SAP-Aktie, denn nicht nur, dass die SAP-Aktie in den letzten 12 Monaten sich am Kurs halbiert hat, sondern es ist noch gar nicht so lange her, es war nämlich am 13. Mai, so wir haben heute den 19. Mai, also gerade mal eine knappe Woche, da kam noch einmal Druck auf die Aktienkurse, also Verkaufsdruck auf und der Kurs fiel auf neue Tiefstände und zwar unterhalb die Tiefs, die wir noch im April gesehen hatten, im Bereich 140, 138. Es ging nämlich auf neue Tiefs Richtung etwa 135 Euro. Und das Spannende, deswegen habe ich die Überschrift Fehlausbrüche gewählt, das Spannende daran ist ja, wenn man sagt, ein Abwärtstrend wird dadurch definiert, tiefere Tiefs und tiefere Hochs. So, wenn insofern wieder ein neues Tief gehandelt wird, und das ist eben letzte Woche passiert mit Kursen von gut 135 Euro, wird zunächst einmal der bisherige bestehende Abwärtstrend bestätigt. Und jetzt kommt es aber, und das heißt genau letzte Woche passiert bei der SAP-Aktie. Dieses neue Tief hat nicht dafür gesorgt, dass viele Stop-Loss-Orders ausgelöst worden sind und dann eventuell neue Shorts in den Markt gekommen sind und ein erneuter höher Verkaufsdruck aufgetreten ist, eben nicht. Also man hat sich sozusagen getraut, das Tief aus April einmal kurz um 2-3 Euro zu unterschreiten und dann stellt man fest, es ist kein Verkaufsdruck mehr da. Scheinbar haben alle, die die Aktie verkaufen wollten, inzwischen verkauft und dann passiert genau das, was wir hier so wunderschön sehen können in den letzten Tagen. Dieser Ausbruch nach unten hat sich als ein Fehlausbruch herausgestellt und Fehlausbrüche werden in der Regel dynamisch gekontert, weil wenn man sich in dem Moment mit dem neuen Tief auf weiterfallende Kurse positioniert und feststellt, es fällt gar nicht weiter, muss man zum einen seine neuen Shorts eindecken und eventuell kommen dann, nachdem das gekontert wurde, vielleicht auch die ersten Käufer nach längerer Zeit in den Markt. Und das bedeutet für die SAP-Aktie, und ich habe die Kurse hier für Sie bis gestern, den Montag, aufbereitet, dass sie von den 136 in einer Woche bis knapp 150 direkt wieder angestiegen ist. Und wenn ich heute Nachmittag, am Dienstagnachmittag hineinschaue, ist die SAP im DAX und auch im Eurostoxx 50 momentan mit über 6% Tagesgewinner mit einem Kurs von 157. Insofern unter dem Titel Fehlausbrüche, glaube ich, das Fazit hier, ein Ende des Abwärtstrends wird langsam sichtbar. Bodenbildung nimmt Formen an. So, und das war jetzt der ganz kurzfristige Bereich, nur der gehandelte Kurs mit dem Thema Fehlausbruch und dynamischer Konter. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil des Workshops, zum Thema Divergenzen. Ich hatte es Ihnen vorhin bei der Novo Nordisk schon gezeigt, fallende Aktienkurse, kein fallender MACD, positive Divergenz, könnte darauf hindeuten, dass diesem Abwärtsdruck langsam die Luft ausgeht und wir in eine Bodenbildung übergehen. Wie sieht das bei der SAP aus? Ja, in den letzten 12 Monaten, wie gesagt, von 280 auf 140 im Tief und wir haben den Tiefpunkt im MACD im Februar gehabt. Und im Februar notierte die SAP noch in dem Bereich von 175 Euro und ging dann ja auf Kurse auf 140 und letzte Woche nochmal bis unter 140 Euro. Also fallende Kurse. Und wenn wir wunderschön uns den MACD anschauen, der steigt seitdem. Also er bestätigt oder er hat diese neuen Tiefs in den letzten 3 Monaten der SAP-Aktien nicht bestätigt, sondern ist angestiegen. Und auch das ganz neue Tief letzte Woche, die 136 Euro, hat er überhaupt nicht mehr bestätigt. Das ist definitiv eine positive Divergenz, die darauf hindeutet, dass diesem Abwärtstrend wohl langsam die Luft ausgeht. Wir sind mit den Kursen bei 149 an der fallenden 38-Tage-Linie angekommen und der größere Widerstand charttechnisch liegt im Bereich etwa um 160, aber mit den heutigen Nachmittagskursen von 157 Euro nähern wir uns auch diesem an. Das heißt, wir haben uns mit aktuell 157 Euro schon wieder etwa gut 20 Euro vom Tiefskurs entfernt. Auch das gibt Puffer, dass man sagen kann, hier auf der Tagesebene, die Bodenbildung nimmt Formen an, dem Abwärtstrend scheint langsam Luft auszugehen. Schön charakteristisch aufgezeichnet in den letzten Tagen und Wochen durch das Thema Fehlausbruch nach unten, positive Divergenzen in den Indikatoren. Das ist die Tagesebene und die SAP noch auf der Wochenebene. Da sehen wir auch wieder dieses gesamte Ausmaß dieses Kursrückgangs. Sieht so ähnlich aus wie bei der Novo Nordisk. Aber wenn ich auch hier auf den Wochen-MACD schaue, im tief negativen Bereich, dreht der gerade so ein wenig unten auf Long. Das heißt, auf der strategischen Ebene gibt auch der Wochen-MACD als Trendfolger so ein erstes zartes Long-Signal. Und damit ist auch für mich klar, ein Ende dieses Abwärtstrends, was wir seit 12 Monaten jetzt gesehen haben, von eben einer mehr als Halbierung von 280 auf unter 140 Euro. Das wird langsam sichtbar und es nimmt langsam Formen an. So viel zum heutigen Workshop, Thema technische Analyse und diesen zwei Elementen daraus, Thema Ausbrüche oder Fehlausbrüche und heute positive Divergenzen. Unser Gesamtbild. Wie erwartet, hatten wir vor einer Woche schon, Inflationsraten steigen an. Konsumentenpreise in den USA 3,8%, nähert sich der 4%-Marke. Und danach kamen, wie gesagt, unsere Zahl der Woche, die Produzentenpreise in den USA mit plus 6%. Eine deutliche negative Überraschung. Und wenn wir ganz aktuell auf unseren Ölpreis schauen, trotz aller Meldungen und teilweise Entspannungsmeldungen, Brent momentan immer noch 110, 112 Dollar. Also die Ölpreise immer noch deutlich oberhalb der 100 Dollar Marke. Und das haben wir dann sozusagen Ende Februar fing dieser Krieg an. Also den März, den April und jetzt bald den Mai. Wir reden bald davon, dass wir bald 3 Monate diese sehr hohen Energiepreise haben, die nicht für Entlastung sorgen und das sorgt natürlich dann dafür, nicht nur, dass die aktuellen Inflationsraten ansteigen, sondern weil es so lange dauert, dass eventuell auch die Inflationserwartungen ansteigen. Das führt wiederum, auch das hatten wir vor 2 Wochen schon thematisiert, zu Druck auf den Rentenmärkten. An den Kapitalmärkten steigen die Zinsen an. Und wenn wir auf das ganz lange Ende momentan schauen, auf 30-jährige Laufzeiten, da kann ich nur sagen, die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihe ist inzwischen klar oberhalb der 5%-Marke. Wir hatten die 5% immer so als leicht kritische Marke definiert. In UK, die mit der Labour-Regierung gerade und ihrem Haushalt sowieso Probleme haben, liegt die 30-jährige Rendite größer 5,5%. Und in Japan, man mag es kaum glauben, ist für die 30-Jährigen inzwischen die 4%-Marke überschritten. Also wir reden hier sowieso momentan von einem globalen Phänomen weltweit steigender Anleiherenditen. Und wir sehen, neben fallenden Frühindikatoren, die ich Ihnen in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt hatte, auch mit der Meldung der Woche, gerade aus China, die konjunkturellen Bremsspuren durch die Inflationsraten und die hohen Energiepreise, die werden langsam sichtbar. Schwache Wirtschaftsdaten aus China. Das wiederum bedeutet, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, dass das Umfeld zumindest einmal anspruchsvoller wird für die Aktienmärkte. Und wenn wir jetzt speziell auf die Aktienmärkte in den USA schauen, da ist auch relativ klar, wo in diesem Jahr bisher die Musik spielt. Also wir brauchen nur drauf zu schauen und sehen, was der Dow Jones in diesem Jahr gemacht hat. 3% plus, das ist nicht besonders viel. Nasdaq 100, 15% plus. Da sehen Sie ganz genau, wo die Musik spielt. Und wenn eine energieabhängige Region wie Europa dann eben mit diesen Energiepreisen zu kämpfen hat, ist es auch klar, dass die nicht so technologielastigen Indizes, also weder DAX noch Eurostoxx 50 noch Stoxx 600, dass die natürlich dann deutlich zurückbleiben und dann mal leicht im Plus, mal um die Nulllinie, mal leicht die Minus notieren. Das heißt, so toll ist dieses Aktienjahr bisher gar nicht. Es sind im Endeffekt die Tech-Aktien und dort vor allem eben die Chip-Aktien. Und diese starke Kursrallye, die wir gerade dort gesehen haben, vielleicht erinnern Sie sich letzte Woche an meinen Weitblick, die Fahnenstange der Woche, der SOX-Index und das Streichholz der Woche, Micron Technology, die dann von 300 auf 800 US-Dollar in wenigen Wochen gestiegen war. Hatte gestern zeitweise schon bis 650 korrigiert. Da merken wir ganz genau, es ist technisch überhitzt. Und wir sehen, wenn ich nochmal ganz kurz auf meinen Workshop von eben zurückgreifen darf, ich hatte Ihnen gerade positive Divergenzen gezeigt. Wir sehen in den US-Indizes in diesen Bereichen erste negative Divergenzen. Die neuen Hochs, die wir am US-Aktienmarkt gesehen hatten, hat zum Beispiel der Volatilitätsindex, der VIX-Index, nicht bestätigt. Also ein schöner Aufwärtstrend am Aktienmarkt bedeutet normalerweise fallende Volatilität, es wird ruhiger. Das heißt, der VIX-Index hätte von seinen Werten um die 18, 19 eher Richtung 15 zurückkommen sollen. Hat er nicht gemacht, er ist bei 18, 19 sogar leicht angestiegen. Also der VIX-Index, die Volatilität, bestätigt den Kursanstieg nicht. Dann der RSI, der relative Stärke-Index als Momentum-Index, der gibt einem überhitzten Bereich ein Verkaufssignal für den S&P 500. Bedeutet nichts anderes, als gerade diese starke Rallye, die wir in den US-Indizes, also vor allem S&P und Nasdaq gesehen haben, naja, die wird es einfach schwerer haben jetzt. Zum einen auf dem erreichten Kursniveau, dann nach 8 Wochen steigenden Kursen, dann bei den Bewertungen, die nicht mehr ganz so günstig sind, plus den Belastungsfaktoren, die eventuell grundsätzlich von der Konjunktur und den höheren Zinsen und Inflationsraten momentan überschwappen, zeigt einfach auch hier, in dem Tempo der letzten Wochen wird es in den USA nicht weitergehen, heißt nichts anderes als Konsolidierungs- und Abkühlungsbedarf. So viel zu meinen Themen im Weitblick diese Woche. Wie gesagt, schon am Dienstagnachmittag. Nächste Woche werden wir wieder ganz normal Mittwochmorgen pünktlich wie immer zur Stelle sein. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Interesse, Ihr Einschalten, Ihr Abonnement, Ihre Fragen, Ihren Daumen und verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.